Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich euch einmal fragen, wie ihr eigentlich eure Immobilien finanziert. Also wie konkret geht ihr vor, wenn ihr eine Finanzierung euch bei einer Bank sichern wollt? Möglicherweise macht ihr das über einen Finanzierungsvermittler, möglicherweise macht ihr das, indem ihr mit Banken selbst sprecht. Wir selbst haben bei dem Kauf, also Stefan und ich, unserer ersten Immobilie auch einen Finanzierungsvermittler benutzt, weil es einfach praktisch ist. Der Finanzierungsvermittler fragt für einen 200 Banken an, das würde man selbst nie schaffen, und man hat eben eine zentrale Anlaufstelle und muss nicht direkt mit dem Banker reden, was möglicherweise dem einen oder anderen gerade beim Kauf der ersten Immobilie auch vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Deshalb haben Finanzierungsvermittler große Vorteile, sie haben aber oft auch große Nachteile. Sie sind nämlich gar nicht so wirklich spezialisiert auf den Investor oder Kapitalanleger, und genau das wollen wir verändern. Wir wollen euch eine Möglichkeit bieten, dass ihr schnell, gut und leicht an eine Immobilienfinanzierung kommt, die wirklich zu euch als Immobilieninvestor passt. Und deshalb haben wir in Ende 2023 angefangen, eine Partnerschaft mit der Interhyp aufzubauen. Das ist Deutschlands größter Finanzierungsvermittler. Und die haben sich strategisch darauf ausgerichtet, auch Investoren zu finanzieren. Also nicht nur die Eigenheimkäufer, sondern tatsächlich Immobilieninvestoren. Und deshalb haben wir uns zusammengetan und haben bei der Interhyp 20 Berater ausgebildet in der Immocation Masterclass, so dass sie auch wirklich verstehen, was die Kapitalanleger und die Investoren brauchen. Und wenn ich jetzt vorstelle, das kommt zusammen mit den Bankkontakten, die Deutschlands größter Finanzierungsvermittler vermutlich hat, dann kann da eine ganze Menge Mehrwert für euch entstehen. Also wir haben die Partnerschaft aufgesetzt und ihr könnt gerne, wenn ihr jetzt ein konkretes Objekt finanzieren wollt, es einmal ausprobieren auf immocation.de/Finanzierung. Da könnt ihr eine Finanzierung anfragen und dann kommt ihr zu einem Interhyp-Berater, der eben von Immocation mit ausgebildet wurde und garantiert die Sprache spricht, die ihr auch sprechen wollt. Also ganz viel Erfolg bei der Immobilienfinanzierung. Probiert es mal aus, immocation.de/Finanzierung.
Was ich sehr, sehr stark gelernt habe über all die Jahre und vor allem jetzt, ich möchte schon Immobilienkrise nennen, ist Qualität vor Quantität. Ja? Gute Immobilien in guten Lagen schlagen langfristig den Markt. Ich bin ja auch einer, der immer die Thematik nachhaltige Rendite aufs Tapet bringt. Zum Beispiel jetzt auch gerade auf Instagram ein Beispiel gezeigt, eine Wohnung, die habe ich gekauft 2013 im zweiten Bezirk, relativ teuer mit Tiefgaragenplatz, damals direkt vom Bauträger, eine Neubauwohnung, war alles im, oh mein Gott, das wollen wir nicht machen, aber Top-Lage, Top-Wohnung, die habe ich um 220.000 circa gekauft damals, der liebe Price Hubble sagt, sie ist heute über 500 wert, das glaube ich nicht ganz, aber zumindest verdoppelt, ja? Also Wertsteigerung plus 100%. Ich habe begonnen mit 3,6% Bruttoanfangsrendite und habe die Rendite nachhaltig steigern können auf 6%.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Paul ist seit vielen, vielen Jahren Immobilieninvestor und hat, ich würde mal sagen, ungefähr alles gemacht. Selbstverständlich Buy and Hold, Fix and Flip, das Ganze in Österreich und in Deutschland, Sondervermietung, Kurzzeitvermietung, viele, viele verschiedene Sachen und vor allem hat auch wirklich Strategien anpassen dürfen, müssen und können über die Zinserhöhung, die wir ja hatten. Und jetzt wollen wir einmal das Paul-Zödi-Update machen. Ja, wir kennen uns schon viele Jahre, Paul, bei uns im Coaching-Team. Freue mich sehr, dass wir mit dir jetzt wieder auf den neuesten Stand kommen. Hallo, Paul.
Vielen Dank, lieber Marco. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Du hast das wunderschön formuliert mit dürfen. Meine Strategien anpassen dürfen aufgrund der verschiedensten Gegebenheiten und ich freue mich darüber, mit euch heute zu sprechen.
Ja, also es kam im Vorgespräch gerade schon raus. Ne? Das ist, du kannst nicht als Immobilieninvestor, vor allem wenn du ein bisschen was Größeres aufbaust. Also ich glaube, du kannst schon sagen, ja, ich kaufe mir 1, 2, 3 Wohnungen, buy and hold für die Altersvorsorge, das ist was, das machst du einmal und das bleibt dann so. Aber wenn du ein bisschen versuchst, ein größeres Rad zu drehen, du musst dich anpassen. Und wir wissen alle, mit der Zinserhöhung war dann der Immobilienhandel plötzlich ein Riesenproblem. Und genau, lass uns da reingehen. Das heißt, wir fangen jetzt mal an. Paul Zödi vor 2022, also Paul Zödi, Immobilieninvestor in der Niedrigzinsphase. Was hat er gemacht?
Ja, das waren die wunderschönen Zeiten. Da war ich noch viel jünger, hatte keine grauen Haare. Ja. Und die Zinsen waren sensationell. Also für die jungen Investoren und Investorinnen, die jetzt anfangen, sie können sich das gar nicht mehr vorstellen. Wir waren damals in einer Negativzinsphase. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Zinsen waren tatsächlich negativ. Und in Österreich, im Gegensatz zu Deutschland, hat beim variablen Zins im Privatbereich sogar die Negativität weitergegeben werden müssen. Ja, also ich selber habe es nie ganz geschafft. Ich habe teilweise 0,5% Zinsen bezahlt. Kenne aber auch einen Freund und Kollegen, der hat eben 75 Basispunkte Aufschlag auf den 3-Monats-Euribor gehabt. Der war damals minus 0,5. Der hat 0,25% Zinsen über Jahre hinweg gezahlt. Ja. Das war natürlich auf der einen Ebene sehr, sehr spannend. Ich habe in der Phase stark zugekauft, Bestand aufgebaut. Aber auf der anderen Seite war der Markt sehr, sehr umkämpft, ja, kompetitiv. Die Preise sind nach oben radiert. Die institutionellen Investoren waren unterwegs, vor allem die Deutschen in Österreich auch, haben viel weggekauft. Das heißt, der Markt war sehr, sehr stark umkämpft, ja. In der Phase hat aber auch eins extrem gut funktioniert und das war der Immobilienhandel. Ja, also ich habe so mein allererstes Objekt, 2012 war ja ein Fix and Flip, aber ich habe dann nach dem ersten Miss, also es war ein Erfolg unterm Strich, rein monetär, aber ich habe so viel falsch gemacht und so viel Zeit investiert, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich nie wieder. 2017 habe ich wieder angefangen. Warum? Das ist ja das, was wir immer predigen. Wenn man wachsen möchte, kommt man irgendwann einmal an der Thematik Immobilienhandel, ja, also Fix and Flip oder so, wie ich es am liebsten mache, einfach nur wie schon weg, also der reine Immobilienhandel, schnell rein, nichts angreifen, also null Eigenkapital, null Schraubenzieher ist gleich Gewinn. Jetzt provokativ ausgedrückt, wie funktioniert das? Funktioniert meist über Kontokorrentrahmen oder Kreditlinien und eben dann intelligent das Ding gleich weiterschieben, ohne großartige Sanierungsmaßnahmen und auch Haftungs- und Gewährleistungsthemen, die da immer mitschwingen. Ja. In der Phase 2017 beginnend, eben bis 2022, wo die Zinserhöhung mit Juli 2022 hat die EZB ja erstmalig angehoben. Die Swap-Sätze sind ja schon vorher nach oben gegangen, weil absehbar war, was kommt, weil die Inflation immer weiter gestiegen ist. Ja, davor habe ich das sehr, sehr stark gemacht in verschiedensten Formen, habe meine Treppenstrategie auch gebaut, die ich, vielleicht soll ich es ganz kurz erklären.
Das gerne, gerne.
Kann ich visuell besser zu erklären als jetzt auf der Tonspur. Aber ich habe halt begonnen klarerweise mit Fix and Flip und es wird auch immer gepredigt, das ist alles so schön, aber ich habe halt gelernt, dass ich sehr, sehr viel, auch wenn ich nicht selber drinstehe, in der Wohnung, auf der Baustelle sozusagen, aber ich muss das Ganze mal strukturieren, ne? Ich muss das Ganze planen, ich muss das in weiterer Folge koordinieren und ich muss dann auch monitoren. Und wenn man da ganz banal einmal von einer Wohnung nur ausgeht, dann ist man sehr, sehr oft auf der Baustelle. Und ich habe halt erlebt, was alles schiefgehen kann, wie die Kosten explodieren und. Und habe gesagt, nein, das geht ja sicher auch intelligenter und einfacher. Und ich sage auch immer provokativ, ich bin ein fauler Investor. Ich will mit dem Kopf den Markt schlagen und nicht jetzt mit meiner Zeit, ja, dass ich so viel Zeit reinkippe. Ja. Das ist natürlich für Anfänger, die müssen am Anfang viel Zeit investieren. Und die ganzen Strukturen aufbauen, Netzwerke und so weiter. Aber für mich habe ich gesagt, ich will effizienter, ich will Effizienz einbauen. Und für mich war ein wesentlicher Effizienzschritt in meiner Strategie, dass ich gesagt habe, ich fokussiere mich auf den schnellen Immobilienhandel. Was heißt das? Ich will erstens aufgrund meiner Marktkenntnis vor allem, ja, also ich habe das in Wien und in Steiermark gemacht, in Graz, aber vor allem in Wien, weil da lebe ich ja und kenne mich gut aus, das ist meine Westentasche sozusagen, Einkaufsgewinne über meine Marktkenntnis, über natürlich Tools, die ich verwende, um zu akquirieren, um zu bewerten und, ja, wie wir sie alle verwenden, Price Hubber, Immometriker, Sold und wie sie alle heißen, und über Verhandlungstechniken und Verhandlungsgeschick und Verhandlungsintelligenz, ja. Das war mal Baustein 1. Baustein 2, das ist in Österreich ein bisschen ein Spezifikum. Ich kann, wenn ich über sogenannte Kontokorrentrahmen, in Deutschland sagt man ja die Kreditlinie, das bedeutet, ich habe entweder ein Wertpapierdepot oder ich habe eine abbezahlte Immobilie oder sonstige Vermögenswerte, die kann ich als Sicherheit hinterlegen und kriege dafür quasi einen Kontokorrentrahmen. Das funktioniert rein technisch wie ein Gehaltskonto. Die Bank sagt, okay, Paul, deine Wohnung ist 500.000 wert, wir tragen uns hier eine Grundschuld, ein Pfandrecht ein und du darfst 400.000 Euro ins Minus gehen, ja. Natürlich, wenn ich ins Minus gehe, muss ich Zinsen zahlen, ich muss auch eine gewisse Bereitstellungsfee zahlen und so weiter. Das muss man alles wissen, man muss das verstehen. Das Gute daran ist, ich spare mir 1,1% Grundbucheintragungsgebühren in Österreich und 1,2% Pfandrechteintragungsgebühr, das heißt in Summe 2,3%. Ja. Das ist gar nicht so wenig, wenn man jetzt schnell einmal eine 300.000 Euro Wohnung hernimmt, sind das schon mal so roundabout 7.000 Euro, die ich mir durch diese Maßnahme vorweg einmal spare. Ja. Und diesen Rahmen kann ich natürlich dann rollierend verwenden. Und der große Vorteil ist, die Bank sieht das Objekt nie. Ja, das ist in der Regel ein nicht zweckgebundener Rahmen. Das heißt, ich darf de facto damit alles machen. Die Bank hat ja die andere Immobilie als Sicherheit. Und somit habe ich viele Effizienzschritte. Ich bin solvent und ich bin schnell. Ja? Und ich spare mir Kosten. Und der dritte Baustein ist dann das Wesentlichste. Das ist das meist unterschätzteste meiner Meinung nach, aber das Wesentlichste ist die Vermarktung. Und da versuche ich über mehrere Ebenen geistige Brandstiftung zu erzeugen. Ja, das geht über die visuelle Ebene, das geht über die Textierung, das geht über, weißt du, diesen, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, wie sagt man?
Staging? Oder?
Ja, Staging, genau, also virtuelles Staging mache ich, aber dass ich auch so in der Textierung, so Call to Action nennt man es, genau, Action setzen. Ja. Dann Vergleiche ziehen, ja, warum diese Wohnung besonders attraktiv und günstig ist, mit Referenzwerten arbeiten und da arbeite ich mit vielen Möglichkeiten und so, wie du richtig gesagt hast, eben bei diesen Wisch und Weg arbeite ich in der Regel mit virtuellen Staging, ja. Das heißt, wie kann die Wohnung einmal ausschauen? Das heißt jetzt nicht zwingend, dass das nur, ich nenne es immer klassische Bombentreffer, also komplett sanierungsbedürftige. Ich handle auch Wohnungen, die eigentlich ziemlich schön sind. Ja? Und was ich nicht mache, das ist das, was ich meine mit null Eigenkapital und null Schraubenzieher. Ich mache gar nichts in der Wohnung. Ja? Also Wisch und Weg vielleicht maximal mal durchwischen und ein bisschen mit einem Ritualspray durchgehen, damit es ein bisschen bei der Besichtigung gut riecht. Aber viel, viel wesentlicher sind diese drei Komponenten, die ich genannt habe. Und die wesentlichste ist eben der letzte Baustein hinten raus, die intelligente Vermarktung, geistige Brandstiftung. Und das ist meine erste Treppe im Rahmen der Treppenstrategie. Das probiere ich in der Regel mit 80% der Objekte. Ja. Natürlich gibt es Objekte, wo ich sage, okay, aufgrund, keine Ahnung, Lage, Objektkategorie, anderen Spezifikas, gehe ich sofort in die zweite Stufe, in die zweite Treppe, in den Fix and Flip. In 80% der Fälle probiere ich es aber mit dem Wisch und Weg und ich probiere es in der Regel 6 bis 8 Wochen. Warum? Der Markt bestimmt den Preis. Der Markt sagt mir, das funktioniert oder funktioniert nicht. Und nicht irgendein Tool. Ein Tool ist Ernährungswert, das ist schön und gut, mit dem kann ich arbeiten, aber es bleibt am Tagesende ein Ernährungswert und der Markt bestimmt den Preis. Und der bestimmt auch den Bedarf. Ne? Und wenn mir der Markt sagt, okay, das Objekt geht so nicht weg. Beispiel, habe ich ein Objekt gehabt, da sind die Leute, war natürlich virtuell gestaged, ist drin gestanden, wird unmöbliert verkauft, ist virtuell gestaged, ist stark sanierungsbedürftig. Problem ist, die Deutschen und die Österreicher haben ein großes Thema, nämlich eine ausgeprägte Leseschwäche. Lesen halt nicht genau und es war wirklich nicht kleingedruckt, sondern groß und fett. Die Leute sind halt reihenweise rein, die Lage war top, haben gesagt, ich will die Wohnung, aber bitte, ich will mir eine andere Wohnung anschauen, das ist nicht die, die ich auf den Fotos gesehen habe, ja, und das waren wirklich 50% und somit hat mir der Markt mitgeteilt, er will eine sanierte Wohnung. Ja. Was ist das Gute auch? In der Regel, ihr saniert ja auch viel, Marco, ne? Du weißt ja, was da alles abläuft auf den Baustellen. In der Regel kann ich ja sowieso nicht am Tag X beginnen mit Sanieren. Ja? Man braucht eine gewisse Vorlaufzeit, man muss ja mal planen. Die Handwerker stehen ja auch nicht vor deiner Tür mit der Schaufel und mit der Axt und sagen, wann können wir loslegen. Das heißt, in diesen 6 bis 8 Wochen plane ich bereits parallel den Fix and Flip. Somit verliere ich kaum Zeit, kaum Geld. Ja? Und wenn der Markt mir wirklich nicht nur suggeriert, sondern klar sagt, das wird nicht funktionieren, dann habe ich diese nächste Treppe, diese nächste Phase bereits geplant, ja, aufgegleist und kann dann in die Umsetzung gehen. Die dritte Treppe im Rahmen meiner Treppenstrategie, ich arbeite da in Österreich, nennt man das Sprungeintragung, ja, ich spare mir eben diese 1,1% Grundbucheintragungsgebühr. Das ist in der Regel, wird das über eine Rangordnung 12 Monate im Grundbuch vermerkt, ne? Dass man nicht zwischenverkaufen kann. Ich werde aber nur außerbücherlicher Eigentümer sozusagen. Kaufvertrag gibt es ganz normal, bin aber nur außerbücherlicher Eigentümer. Und nach 12 Monaten, man kann es verlängern, theoretisch läuft es aber ab. Ja. Und deswegen ist die dritte Stufe, wenn ich das innerhalb von 12 Monaten nicht verkaufen kann, dann wird das Ganze umgeschuldet in eine klassische, also mehr oder weniger eine Backdoor-Strategie, ganz klassische langfristige Finanzierung und ich führe das Ding in meinen Buy-and-Hold-Bestand um. Das habe ich allerdings in den vielen Jahren jetzt, in denen ich das gemacht habe, wirklich nur mit der Zinswende jetzt einmal machen dürfen, wie du gesagt hast.
Ja.
Einmal machen dürfen. Und ich habe das in der Vergangenheit, also wirklich vor 2022, vor der Zinswende, habe ich parallel weiter meinen Bestand ausgebaut. Ich habe auch begonnen, 2020 und 2021 in Deutschland zu investieren. Ja, das war für mich natürlich ein großer Schritt, das war für mich auch eine spannende Herausforderung. Ich sage das auch immer ganz offen und ehrlich, ich habe das nie gemacht aus Reihen, wo ich gesagt habe, boah, da hole ich mal ökonomisch den größten Effekt raus. Für mich war es wirklich das Learning. Ja, für mich war es, okay, wow, ich gehe über die Grenze, ich traue mich das, ich lerne das, ich setze das um. Das war für mich eigentlich die Herausforderung.
In die große, weite Welt hinaus,
ja, von Österreich. Ja. Ich würde dazu sagen, ins tiefste Ostdeutschland. Also es ist ja schon, also dort, weißt du, aber ganz, ganz spannende, nette Leute dort kennengelernt, unglaublich tolle Mieter auch und viele Herausforderungen, klarerweise auch, kann ich ja mal über mein Mehrfamilienhaus eigene Folge machen, was wir da alles erlebt haben und auch falsch gemacht haben. Und parallel habe ich halt sehr, sehr stark, weil man braucht halt immer wieder frisches Eigenkapital. Wir Investoren sind in der Regel damit nicht gesegnet, nämlich mit Eigenkapital. Also diese notorische Eigenkapitalknappheit, das ist ja die Krankheit eines jeden Investors. Und über den Immobilienhandel, ja, kann man wirklich, wenn man es intelligent macht, ja, es wird meiner Ansicht nach oft viel zu einfach dargestellt, so einfach ist es nicht. Das gehört wirklich strukturiert gelernt, ja. Aber man muss halt auch eins sagen, in der Niedrigzinsphase, wenn wir uns ehrlich sind und zurückblicken, da war es wirklich zu einfach.
Ja, ja.
Weil alle, die alles falsch gemacht haben und zu lang gebraucht haben, innerhalb von einem halben Jahr sind die Preise um 20% gestiegen. Somit haben sie wahrscheinlich mehr richtig gemacht, mehr Gewinn als einer, der schnell wieder verkauft hat. Und die wurden aber allerdings jetzt bestraft in der harten Phase, weil mit der Zinsänderung hat sich das Blatt komplett gedreht.
Ja. Lass mich nochmal kurz fragen, Paul, die Phase bis zur Zinserhöhung. Da, also Strategie ist klar, wie du gemacht hast, wie Immobilienhandel, das, wir werden gleich dazu kommen, du fängst ja jetzt auch wieder an damit. Was war, also 2017 ging es los bei dir. Zu dem Zeitpunkt hast du... Wovon hast du gelebt? Wo kam dein Geld erstmal her, wo du angefangen hast, Immobilieninvestor zu sein?
Ja, sehr gut. Also erste Wohnung habe ich 2012 gekauft und das hat dann langsam begonnen. Ich habe gleich, also erste Wohnung nicht, aber gleich mit der zweiten Wohnung dann mit meiner damaligen Partnerin begonnen, also sozusagen im Co-Invest, was natürlich super war, weil zwei Einkommen, ja, war damals noch angestellt klarerweise, zwei sehr gute Einkommen und hohe Saving Rate haben wir gehabt und natürlich dadurch sehr gute Bonität bei der Bank. Ja. Und 2017 habe ich wieder begonnen mit dem Immobilienhandel, weil die da so mehr oder weniger, du nennst es ja auch oft, dieser Hockeystick hat immer weiter nach oben gezeigt und ich habe immer mehr begriffen. Gestern war ich bei einem Podcast eingeladen, da habe ich überlegt, naja, meine damals 2012, ich weiß nicht, Marco, ob es das du weißt, aber ich glaube, Podcast hat es noch gar nicht gegeben vor 13 Jahren.
Gute Frage.
Oder in den Anfängen vielleicht. Ja. YouTube hat schon gegeben, aber da auf YouTube hat es kein Immobilien-Content, da haben wir uns Hunde- und Katzen-Videos angeschaut. Ne? Ja. Aber da hat es noch kein Immobilien-Content und korrigiere mich, aber ich glaube, Immocation ist 2017 geboren worden, oder?
Ja, ist echt Ende 16.
Ja. Also da hat es diese Informationen, die die Leute haben heute, das ist ja sensationell. Also du hast ja so viel wertvollen Content, den hat es damals nicht gegeben und ich habe mir das sukzessive erarbeitet, Step by Step und 2017 bin ich dann irgendwann gekommen, naja, ich würde gerne weiter wachsen und wie kann ich wachsen und da ist der Immobilienhandel unausweichlich geworden, weil ich natürlich, das waren mehrere Ebenen, ich habe sukzessive mein Markennetzwerk ausgebaut, ich habe mir immer mehr Objekte angeschaut, ich habe das immer strukturierter gemacht und irgendwann kriegt man auch Objekte zugespielt und bei mir ist es relativ klassisch in Wien, ein, zwei Zimmerwohnungen, weil hohe Singlehaushalte, das ist das Klientel, das mietet. Aber ich habe dann halt auch Objekte bekommen, so drei, vier Zimmerwohnungen, wo ich gesagt habe, okay, in Gegenden, wo ich gesagt habe, naja, da kenne ich die Zielgruppe, das sind Eigennutzer. Wenn ich das schön herrichte, ja, ich überlege mir nämlich immer bei einem Immobilienhandel, vor allem bei einem Fix and Flip, wenn ich saniere, wer ist meine Zielgruppe? Das heißt, zielgruppenadäquates Sanieren ist unglaublich wichtig, fürs finale Pricing und für den finalen Projekterfolg. Ne?
Ja.
Und da bin ich dann in diese Schiene so ein bisschen vermehrt reingekommen, war damals noch angestellt, Ich habe tatsächlich
2017 auch angestellt.
Da war ich noch angestellt und ich habe Ende 2017, ich habe parallel noch zum Angestelltenverhältnis, ist in Österreich auch wieder ein bisschen anders, ich habe die Konzessionsprüfung zum Immobilientreuhänder gemacht, ja, weil ich schon eben kokettiert habe, irgendwann einmal, ich sitze da im Büro, mache die 17. PowerPoint-Präsentation und dann haben wir gedacht, boah, gleichzeitig könnte ich aber so viele coole Immobilien anschauen und könnte was für mich machen. Und für mich war es ein bisschen auch die, ich wollte nicht ins eiskalte Wasser springen. Wir haben schon einen guten Bestand gehabt, den wir gut aufgebaut haben, der einen relevanten Überschuss auch erzeugt hat. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich aussteige, meine damalige Partnerin war noch angestellt, also auch alles okay. Das heißt, ich springe nicht ins eiskalte Wasser. Und zusätzlich war quasi auch noch ein Fallnetz. Ich habe gesagt, so viel schlechte Makler kennengelernt in den ganzen Jahren. Das muss man besser machen, Punkt 1. Und Punkt 2 habe ich gesagt, naja, das ist ja super Lead-Magnet. Die Objekte kaufe ich für mich selber, die gut sind. Wenn nicht, dann vermarkte ich sie. Ne? Win-win. Hat jetzt rückwirkend betrachtet schon das ein oder andere Mal funktioniert, aber nicht so, wie ich es mir träumt habe, dass ich jedes Monat da eine Lawine an tollen Objekten bekomme, das nicht. Aber schau, wenn es nur ein, zweimal im Jahr klappt, dann ist ja auch schon viel gewonnen. Ja, und das bedeutet mit dieser Konzession, weil in Österreich braucht man eine Konzession, um ein Maklerbüro zu eröffnen, nicht so wie in Deutschland brauchst du nur diesen Passagierschein 34C, glaube ich, bei Masterix und Obelix, was du einmal durchs Gemeindegebäude gehst. Das ist bei uns schon restriktiver mit Praxiserfahrung, vierstündiger schriftlicher Prüfung und kommissioneller mündlicher Prüfung. Also das ist gar nicht so ohne, da gibt es auch sehr, sehr hohe Durchfallsraten. Und das bedeutet, ich habe Ende 17 gekündigt, habe dann noch eine Kündigungsfrist gehabt und habe mich dann Mitte 18, habe ich meine zweite Firma, die erste habe ich 2017 schon, eine Buy-and-Hold-Firma aufgemacht und 2018 dann meine Markerfirma. Ja. Stand jetzt habe ich 7 Firmen in den verschiedensten Bereichen, Holdingstruktur und eben in Deutschland auch eine vermögensverwaltende GmbH.
Also und zwischen 12 und 17 habt ihr aber weiter Immobilien gekauft und aber Buy and Hold. Also man kann quasi sagen, Startpunkt ist eine Bonität von 2 guten Einkommen, paar Jahre Buy and Hold, dann gemerkt, okay, also Immobilienhandel, das scheint dir zu funktionieren, die Marktphase wäre auch so und dann war offensichtlich bei dir auch der Antrieb da, das dann irgendwie Fulltime zu machen, bist dann raus und quasi mit eigentlich quasi 3 Standbeinen aus Buy and Hold, du hast den Handel und du hast das Maklerdasein.
Genau.
Und das ist gewachsen bis 22 wahrscheinlich erstmal mit, du handelst ordentlich und baust Bestand parallel auf.
Also was ist ordentlich? Ich habe halt immer versucht, man sieht ja, ich habe ja viele, viele Bälle in der Luft und dann versucht man immer zu überlegen, okay, sollte man sich nicht auf ein Thema nur fokussieren? Ja, ist es Bestandsaufbau? Ist es zum Beispiel das Coaching? Ist es die Maklerei? Ist es der Immobilienhandel? Und rückwirkend betrachtet jetzt, wenn man sieht, wie schnell sich der Markt wandelt, durch gesetzliche Änderungen, durch Zinsänderungen, war es jetzt rückwirkend betrachtet ganz okay und ganz wichtig und ganz gut, dass ich auf mehreren Beinen stehe. Ja? Weil ich habe viele neben mir, links und rechts neben mir gesehen, die alles in die Waagschale geworfen haben und da doch der ein oder andere baden gehen hat müssen. Ja.
Und was hast du gehandelt, sagen wir mal, in den, wenn du 17 richtig angefangen hast, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, in den Jahren 2020, 21, eine Wohnung pro Monat oder was kann ich
sagen? Ja, in der Spitze tatsächlich, in den letzten beiden Jahren, weil ich natürlich das immer besser gemacht habe, immer schneller und so weiter, habe ich das auch über gewisse Strukturen. Also ich habe dann auch zum Beispiel, das wird sie vielleicht auch machen, über partiarische Darlehen gearbeitet, mit Tippgebern gearbeitet und so weiter, habe ich es dann wirklich tatsächlich geschafft, circa eins im Monat. Das verschwimmt klarerweise, ist eh logisch, das greift ja ineinander, aber wenn man es dann von oben aufs Jahr draufschaut, war es dann in der Spitze, habe ich geschafft, so circa ein Objekt im Monat zu drehen.
Partiarische Darlehen, also du hast dir extern Geld genommen.
Na, umgekehrt. Ich war Darlehensgeber für Leute, als Beispiel für die das nicht kennen. Wenn jetzt zum Beispiel einer gekommen ist, ein junger Investor, ja, nehmen wir mal das Beispiel her, er sagt, wow, Paul, wow, super und Ding, und jetzt habe ich schon 3 Wohnungen zugekauft und jetzt stehe ich so quasi vor der Wand. Wie komme ich an neues Eigenkapital, um wachsen zu können, weil ewig 110% finanzieren wird nicht funktionieren. Und jetzt habe ich ein super Objekt, ich traue mich aber nicht alleine drüber und Eigenkapital eben auch nicht da, dann gebe ich quasi im Rahmen eines partiarischen Darlehens, stelle ich das Eigenkapital zur Verfügung. Ja, das ist natürlich nachrangig. Das heißt, ich bin nicht nur gewinnbeteiligt, sondern de facto auch verlustbeteiligt. Aber, und das ist ja auch, nicht nur das Geld ist die Stärke in diesem Konstrukt, sondern ich begleite ihn ja. Ich gebe mein Geld auch nur her, wenn ich von dem Projekterfolg überzeugt bin, was ihm wiederum die Sicherheit geht, weil er die Erfahrung noch nicht hat und ich begleite ihn bei dem Projekt durch. Also eine Win-Win-Situation für beide. Ja, und das macht man in Kombination, zum Beispiel mit Markus B. vertausche ich mich viel über diese Themen aus, der macht eine Kombination aus Zins- und Gewinnbeteiligung, mir ist es ja zu komplex, eben abzugrenzen, die Zinsen immer, ich mache eine reine Gewinnbeteiligung.
Ja. Ja.
Und das hat dann super, das hat wirklich super funktioniert, weil wir sprechen ja oft, Immobilien werden oft mit dem Thema passives Einkommen in Verbindung gebracht, es ist sehr weit weg vom passiven Einkommen. Aber da, wenn man sich wirklich selber Geld erarbeitet, kann man das so intelligent zusätzlich arbeiten lassen und das geht dann schon sehr nah in die Richtung passives Einkommen.
Ja, und also man muss es, glaube ich, trennen. Also das, was du gerade beschreibst mit Immobilienhandel, eine Wohnung im Monat, sagen wir mal, du willst jetzt auch alles selber tun und nicht nur dein Geld arbeiten lassen, das ist ja Unternehmertum für mich, ne? Und ich glaube, das ist ganz weit weg vom passiven Einkommen. Das ist aber auch brutal. Also ich weiß nicht, was kann man da sagen? Dein Eigenkapital mit einem fixen Flip-Deal machst du wahrscheinlich locker 50% oder verdoppelst es sogar, ne? Oder im Idealfall setzt du gar keins ein.
Genau, im Idealfall natürlich gar keins. Aber wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, damals haben die Banken 10-20% Eigenkapital gewollt, weil natürlich der Immobilienhandel hochspekulativ, sie ist sehr kurzfristig, sie verdienen nicht viel. Sie müssen das auch anders mit Eigenkapital hinterlegen. Das wird ja immer restriktiver, vor allem in Österreich ist gerade schwierig im Privatbereich aufgrund der KIM-Verordnung. Da wollen die das gar nicht so. Aber wenn man jetzt sagt, ich kann das auch ganz offen und ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht diese Megastories, wie sie andere immer präsentieren, wo sie, weiß nicht, 200.000 mit einer Wohnung Gewinn gemacht haben. Das habe ich nie gemacht. Das Höchste, was ich jemals gemacht habe, war tatsächlich 90.000 vor Steuern. Und das Schlechteste, was ich jemals gemacht habe, waren 15.000.
Ja. Aber wenn ich das jetzt im Mittel, keine Ahnung, 50 und das mache ich jeden Monat.
Ja, also ich würde den Durchschnitt würde ich sehen, so im Bereich 30 bis 40 vor Steuern. Ja. Ja. Eher in die Richtung 30 gehen. Da bin ich auf alle Fälle. Und wenn ich sage, im Verhältnis, so wie du richtig sagst, im Verhältnis so 20 bis 40.000 Eigenkapital pro Objekt, dann kann man ruhig von einer Verdoppelung des Eigenkapitals sprechen.
Das ist sensationell. Und wenn du dann 30 mal 12 pro Jahr verdienst, ist das, glaube ich, auch in Ordnung, dass du dafür was arbeitest quasi erstmal. Ja. Dann will man natürlich irgendwann dahin kommen, dass man dann sein Geld automatisiert arbeitet. Okay, aber jetzt, okay, wie müssen wir uns vorstellen, kurz bevor die Zinsen hochgehen, ihr habt einen Bestand, du hast einen Bestand von ein paar Wohnungen, die sind wahrscheinlich Cashflow-positiv, da kommen vielleicht ein paar Tausend im Monat rein, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ja.
Und du hast einen Immobilienhandel, der, wo du wahrscheinlich das Eigenkapital gerade eingesammelt hast, aber die Chips auch wieder auf den Tisch geschoben hast.
Genau.
Und dann gehen die Zinsen hoch.
Genau.
Was passiert?
Ja, also ich habe ja mehrere Einkommensquellen, können wir ja eh sagen, bei Immocation kriege ich auch eine Aufwandsentschädigung.
Ja, ja.
Dann habe ich noch die Maklerei, also das sind alles quasi Quellen, wo natürlich auch wieder frisches Eigenkapital hereinkommt. Ja, dann gehen die Zinsen hoch und dann war plötzlich, also wenn wir uns zurückerinnern, man verdrängt ja das schnell, ja, wenn ich mir jetzt, ich habe jetzt oft wieder gedacht, okay, wie war es während Corona, weil ich gerade in irgendeinem Mantel habe ich jetzt eine Maske wieder gefunden und das hat man verdrängt, ja. Und es ist jetzt auch wieder bald 2,5 Jahre her, wenn wir uns überlegen, im Juli wurde erstmalig der Leitzins wieder angehoben, die Swap-Sätze sind schon Anfang 2022 hochgegangen. Ja, und der Immobilienhandel ist nicht tot gewesen schlagartig, aber er ist sehr stark eingeschlafen. Ja, und was man gelernt hat, die guten Lagen und gewisse Objektkategorien, die sind noch gegangen, aber gewisse Sachen, so wie früher, also vor der Zinswende, da ist ja wirklich fast alles gegangen, das war nicht mehr. Und dann sind halt viele gesessen auf ihren Objekten, die noch in Sanierung sich befunden haben und haben nicht gewusst, was damit machen. Ja. Bei mir war das zum Glück nicht so. Bei einem Objekt, das habe ich eh schon erwähnt, das habe ich dann wirklich ungeschuldet auch in den eigenen Bestand umgeführt. Aber nichtsdestotrotz, es war eine Phase, erstens der Immobilienhandel nicht mehr funktioniert. Ja. So wie zuvor, sagen wir es einmal so. Punkt 1. Punkt 2.
Das wusstest du, nehmen wir uns mal kurz mit. Also du siehst, die Zinsen gehen hoch. Das hat man irgendwann im März, April, hat man das gemerkt, dass die Zinsen hochgehen. Und ja, zu dem Zeitpunkt weißt du, du hast x Wohnungen, keine Ahnung, 5 Wohnungen gerade angekauft, die variabel finanziert sind. Mhm. Oder über deine Linie finanziert sind.
Linie, in der Regel habe ich wirklich fast alles über einen Kontokorrentrahmen gemacht, außer die bankarische.
Und jetzt weißt du, okay, mit den steigenden Zinsen, die Dinger kriege ich nicht mehr los.
Genau. Bei mir war es zum Glück nicht so, weil ich immer relativ schnell überwischt und wegverkauft habe, aber ich habe dann auch in der Phase, in der schwierigen, noch verkaufen können, weil eben, das war die Lessons learned, gute Objekte in guten Lagen. Ja. Eins ist mir dann tatsächlich übrig geblieben, aber ich habe sehr schnell, eben weil ich, ja, du weißt ja, ich mache Immobilienstammtisch, ich mache Online-Stammtisch, bin Präsident vom Immobilien-Investment-Club, das heißt, wir tauschen uns da regelmäßig aus auf allen Ebenen und wir haben gesehen, okay, der Markt beginnt zu stottern, relativ früh. Dann ist die erste Zinserhebung und wir haben in Österreich, und das ist ein Spezifikum wieder, die KIM-Verordnung bekommen mit 1. August 2022 und die hat die Kreditvergabe für Privatpersonen wirklich erschwert. Mindestens 20% Eigenkapital und die Rate darf nicht mehr als 40% des Netto-Haushaltseinkommens machen. Mhm. Und Immobilienhandel sowieso hochspekulativ schwierig. Und das hat zusätzlich den Markt ziemlich eingeschränkt. Also die Zinsanhebung, dann die Regulatorik, ja, das hat den Markt, das war so quasi eine tödliche, giftige Melange, wie man schön wienerisch sagt, die dem Markt nicht gut getan hat. Und die Preise haben begonnen zu fallen. Und beziehungsweise die Preise sind nicht gleich gefallen. Wo haben wir es als erster erkannt? Transaktionszahlen sind gefallen. Mhm. Und ganz einfach, wo ich es erkannt habe, und ich kann dir das Beispiel für heute geben, Willhaben ist die größte Plattform. Immobilien-Scout ist Nummer 2 bei uns in Österreich. Wir hatten in Wien 9 Millionen Einwohner in Österreich, Wien ist Metropole, ne? Hatten wir zum Kaufen Wohnungen auf der größten Plattform plus minus 10.000. Mhm. In der Spitze, heute sind sie ein bisschen drunter, aber in der Spitze waren es über 17.000. Hm. Das heißt, die Objekte sind in die Regale gekommen, aber nicht mehr aus den Regalen rausgenommen worden und die Regale stapeln sich sozusagen auf. Ja. Und da hat man es gemerkt und dann irgendwann einmal, weißt du, immer mehr Angebot, immer weniger Nachfrage, so bilden sich ja Preise, dann haben begonnen die Preise zu bröckeln. Ja. Und ich habe das halt früher erkannt, weil Angebot ist immer mehr gestiegen. Dann habe ich gesagt, naja, Immobilienhandel, das wird mit diesen hohen Zinsen, weil du hast ja auch Holdingkosten, ja. Das bedeutet gleichzeitig, meine Zinsen steigen, ja. In der Phase, wenn du dich erinnerst, Markus, sind ja auch die Energiekosten explodiert, ne? Das heißt, ich brauche zum Sanieren in der Regel auch Strom, warm muss sein und so weiter. Und dann hat sich die Vermarktungszeit zunächst einmal verlängert und die ist dann bei manchen ewig geworden, ja. Das heißt, eine ganz schlechte Kombination. Und das habe ich frühzeitig erkannt und dann war ein zweiter Faktor. Nämlich, viele haben immer über Airbnb geredet, ich war immer skeptisch und ich habe mir gedacht, okay, ich will nur über Dinge sprechen, die ich selber erlebe, weil ich sehe ja bei uns in unserem Immobilien-Coaching-Zirkus immer Leute, wo ich mir denke, die reden über Sachen, die haben das selber noch nie gemacht. Das ist immer extrem spannend und das habe ich mir, das ist zum Beispiel, also mein Credo ist, ich erzähle nur über Dinge, die ich selber mache. Ja, alles andere, da habe ich vielleicht eine Meinung dazu, aber die tue ich nicht großartig herauspersonen, weil ich finde, das ist nicht authentisch. Ja? Und da habe ich mir gedacht, okay, alle Airbnb, ich bin skeptisch, deswegen ich will es selber machen. Ja? Und warum habe ich das in der Phase gemacht? Ich habe erkannt, aha, erstens einmal zwei Faktoren. Post-Corona. Die Leute haben wieder begonnen, Mitte 22 zu reisen. Ja? Wien ist eine Städtemetropole, die Leute, wir haben, glaube ich, aktuell sind 17 Millionen Nächtigungen. Ne? Dann, zweiter Effekt, leider, Ukraine. Hm. Da ist sehr viele Ukrainer gekommen, die zunächst einmal war die Annahme, ja, kurzzeitigen Wohnraum brauchen. Und der dritte Punkt, der Triggerpoint, das war wirklich ein Triggerpoint, ich habe eine Wohnung gehabt, die habe ich möbliert vermietet gehabt, ja, weil du hast das eher, ich habe auch möbliert teilweise vermietet, weil ich experimentiere mit vielen Dingen. Und da habe ich an eine Dame vermietet und nach 6 Monaten, und in Österreich ist es so, du kannst, ganz normaler Mietvertrag, du kannst erstmalig rein aus dem Mietrecht heraus darfst du kündigen nach Ablauf von 12 Monaten zum Monatsende, also sprich im 13. Monat unter Einhaltung von 3 Monaten, also nach 16 Monaten. Nach 6 Monaten ist sie gekommen zu mir und gesagt, Paul, ich habe mich verliebt und im Liebestaumel habe ich mit meinem neuen Freund eine größere Mietwohnung, haben wir schon den Mietvertrag und sie will unbedingt aussteigen. Na, war ich ein bisschen angefressen und dann habe ich gesagt, so, entweder ich behalte die Kautionen oder sie musste 16 Monate zahlen, sonst löse ich nicht einvernehmlich auf. Und dann hat sie gesagt, passt, kein Problem, Kaution gehört mir. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich erstens einmal die Wohnung, zweitens habe ich drei Monate Kaution eben, habe ich 3 Monate Spielgeld und jetzt probiere ich dieses sogenannte Airbnb, sagen ja alle, es ist die Kurzzeitvermietung und was man auch dazu sagen muss, Lessons learned, Booking.com ist der klare Platzhirsch im deutschsprachigen Raum. Also bei mir sind, ja, mindestens 80% der Buchungen, habe das parallel, ich habe dann professionell mit Channel Manager allen gearbeitet, 80% über Booking.com reingegangen. Ja, ich habe dann in der Spitze 10 Apartments betrieben, meist die eigenen. Ich habe das dann so strukturiert, dass ich das quasi im internen Arbitrage, ich habe das über ein Steuersubjekt von mir gesteuert und habe die dann quasi angemietet, waren aber immer die eigenen Objekte, aber damit ich dann nicht, weißt du, zu viele Accounts bei Booking und Airbnb aufmachen muss, also auch wieder Effizienz, habe dann das alles systematisiert und habe wirklich jeden Prozessschritt, eine Story vielleicht ganz kurz, ich habe dann als einen Mitarbeiter eingestellt, der eben Bettwäsche abgeholt hat, die Bettwäsche liefern lassen, wieder gesammelt hat, der teilweise gereinigt auch hat, ne? Und ich war ja so intelligent und habe eine Backup-Putzfrau auch gehabt, ne? Ich habe gesagt, naja, wenn der mal krank ist oder wenn er auf Urlaub ist, dann brauche ich ja jemanden, der reinigt, ne? Weil geht ja nicht anders. Naja, Ostersonntag war es. Wir haben schon, ich war im Burgenland draußen, in meinem Haus am See, haben schon einen Griller angeworfen, Familie schon da. Um 11 Uhr ruft der Mitarbeiter auf Urlaub, auch bei der Familie, waren die Osterferien, ruft die Putzfrau an, sie hat Corona, ist krank. Naja, was machst? 2 Übergaben sind angestanden. Bin ich reingefahren, nach Wien, 1 Stunde, und habe 2 Wohnungen geputzt und bin dann wieder rausgefahren. Ne? Okay. Also ich habe wirklich, wirklich wahrhaftig, wenn ich sage, ich habe jeden Prozessschritt durchlebt. Und ich habe das 2 Jahre gemacht. Ich habe unglaubliche Themen erlebt. Also von Polizei, Beschädigungen, Wasserschäden, Schimmel, Tierbefall und.
Hast Geld verdient unterm Strich?
Nein.
Also nein. Komplett? Und du hast jetzt gesagt, du hast 10 Wohnungen in die Sondervermietung, also in die Kurzzeitvermietung gegeben. Nein. Unterm Strich hast du gesagt, die ganze Nummer war für die Katz.
Ja, und ich kann es auch begründen. Und da werden viele werden sagen, das gibt's nicht. Und bei mir rennt es so gut. Ich habe circa 4-mal so viel Umsatz gemacht wie mit der normalen Vermietung. Circa 4-mal so viel. Jetzt haben wir leider hier nicht die Möglichkeit, das würde zu lang dauern, aber wir können gerne mal, wenn das gewünscht ist, so transparent und wer nicht, der kann bei mir im Podcast, kann sich das, ich habe mal eine Folge dazu gemacht, die Airbnb-Lüge, wo ich das wirklich die einzelnen Positionen auch aufgelistet habe. Aber was wesentlich ist, und das möchte ich herausgreifen, wenn ich meine eigene Zeit mit reinrechne, Marco, meinen Unternehmerlohn, ja, und den muss ich ja, ich bin ja ausgebildeter Kostenrechner, dann muss ich rein kalkulatorisch mit reinrechnen, dann schaut das nicht mehr so schön aus. Ja? Das ist einmal das eine. Ich hätte es aussourcen können, dann hätte ich aber ca. 20% vom Umsatz an die Hostingfirma, die hätte gutes Geld verdient. Ich sage immer, wer verdient mit Airbnb wirklich Geld? Das sind die Hostingfirmen. Das ist Airbnb und Booking, ja, weil die nehmen 15-17%. Ja, eben Booking nimmt in Wien 15 plus die Zahlungsabwicklung 1,44, also 16,5 halt. Und dritte ist der IKEA, ne? Das sind die drei, die wirklich Geld verdienen. Natürlich, und da möchte ich schon die Lanze brechen, natürlich, so funktionieren auch Hotels, wenn man das wirklich systematisiert macht, ja, wenn man skalieren kann, wenn man nach oben geht, wenn man dann eigene Leute dafür einstellt, natürlich funktioniert das Konzept auch, ja. Aber da schwingen auch sehr, sehr viele rechtliche Themen mit, ja. Eben in Österreich hat es mit 1.7.24 war es, eine gesetzliche Änderung, eine neue Baurechtsordnung gegeben, wo Airbnb quasi verboten wurde und somit habe ich auch wieder größtenteils damit aufgehört, bis auf 2 Apartments, die betreibe ich weiter, weil ich da die Genehmigung dafür habe. Aber wenn ich eben die ganzen vielen Stunden Probleme und so weiter plus, und das muss man jetzt, weil ich habe jetzt eben aufgrund dieser gesetzlichen Änderung beginnen mit 1.4.2024, habe ich ja jetzt viele möblierte Objekte gehabt. Ja. Was viele auch nicht machen, ist die Möblierung und die eigene Arbeit, um diese Möblierung anzuschaffen und die Kosten. Ja. Natürlich kann ich steuerlich abschreiben das Ganze, aber in der Vorsteuerbetrachtung sind das ja auch Kosten, die ich produziere. Und wenn ich die anteilig mit reinrechne, schaut es nicht mehr ganz so cool aus. Ja. Mein Unternehmerlohn, der zweite Punkt, den viele vergessen, also Möbel, Unternehmerlohn und das dritte sind Backdoor-Kosten. Wenn ich einen Mieter, wenn ich die Wohnung zurücknehme und da sind die Wände kaputt und abkauen und die Abflüsse verstopft, dann behalte ich Kautionen. Ich habe teilweise wirklich, weißt du, ich habe da reinschicken müssen, die Leute, die ganzen Abflüsse waren verstopft. Weißt du, mit den Koffern überall, die Wände waren kaputt geschlagen, die Ecken habe ich neu verspachteln lassen müssen und, und. Also ich habe da Backdoor-Kosten produziert, die nicht ohne waren. Ja. Und die vernachlässigen, glaube ich, auch viele, die das noch nicht lange machen. Die sagen, funktioniert, weißt du, nach 2-3 Monaten oder nach einem halben Jahr funktioniert eh alles pipi-fein. Ja, also ich habe da Themen gehabt, die Nachbarn haben mich beschimpft, die Polizei gerufen und alles Mögliche. Deswegen habe ich so graue Haare in diesen beiden Jahren bekommen. Ja. Und die gesetzliche, oder war Schicksal vielleicht, die gesetzliche Fügung hat es so gewendet, dass ich jetzt eigentlich das nicht mehr betreiben darf. Und somit habe ich es mit 30.06. auch bis auf 2 Apartments eingestellt. Ja.
30.06.24.
Korrekt, ja.
Ja. Okay, also super spannend. Ne? Ich glaube, was du, also kann ich mir vorstellen, also ich kenne Leute, du kennst ja auch Leute, die so Kurzzeitvermietung zeitweise auch relativ erfolgreich gemacht haben. Was für viele, glaube ich, eher ein Thema ist möblierte, zeitlich befristete Vermietung für ein paar Monate. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich das mit 100 oder 200 Wohnungen mache, dass ich ein System aufsetzen kann, was das dann vielleicht möglich macht. Aber super spannend zu hören, weil viele, glaube ich, denken, ah ja, es ist ja einfach, ein schnelles Rendite-Plus zu machen. Das ist dann wirklich, also vor allem, ich meine, du, das ist ein hotelähnlicher Betrieb und für den bist du dann verantwortlich, hört man ganz deutlich raus. Okay, das hat aufgehört.
Genau, vielleicht eine Ergänzung, was ganz wichtig ist für die am Beginn stehen. Oft wird einem suggeriert, dass die Sondervermietung der einzige Lösungsweg ist, vor allem diese Kurzzeitvermietung. Da muss man aufpassen. Erstens, die meisten Banken anerkennen.
Der einzige Lösungsweg für was? Für jetzt A-Lageninvest oder?
Ja, aber vor allem, um die hohen Zinsen so ein bisschen zu kompensieren und hohe Cash.
Ah, ja.
Und vor allem auch natürlich in
A-Lagen investieren. Das haben wir ja schon lange,
ja. Genau. Aber trotzdem, die Banken erkennen meist das gar nicht an. Und eins muss man halt auch verstehen, Rendite, natürlich macht man höhere Renditen. Ich habe teilweise 4-mal so viel Umsatz gemacht. Und natürlich habe ich es auch intelligent gemacht. Also ganz so dramatisch, wie ich es jetzt darstelle, war es auch nicht. Ich habe schon damit Geld verdient. Ja. Und sicher, wenn man das 10, 20 Objekte hat dann und das gescheit systematisiert und sich wirklich gute Mitarbeiter, die auch bleiben, anstellt. Aber eins habe ich gar nicht erwähnt, nämlich das ist der Flaschenhals, das ist die Reinigung. Also ich habe da, weiß ich nicht, in teilweise zig Reinigungsfirmen, habe dann am Schluss schon eine wirklich gute zum Glück auch gehabt. Und mit dem steht und fällt all das, weil es geht über die Bewertungen. Die Bewertungen, gute Bewertungen verschaffen da gute Auslastungen, höhere Preise, schlechte Bewertungen. Du wirst nicht sichtbar, du verschwindest aus der Sichtbarkeit mit schlechten Bewertungen. Und das ist geschäftsschädigend und da muss man ganz, ganz aufpassen und immer dahinter sein. Und genau.
Und darf ich nochmal kurz nach dem Vergleich fragen? Ja. Sagen wir mal, du hast 10 bis 12 Wohnungen pro Jahr gehandelt. Das hatten wir vorhin mit irgendwie, da machst du irgendwie 300.000 Euro vor Steuern.
In den letzten Jahren, ja, also nicht gleich von Beginn weg.
Ja, ja, also genau, wo du da bist, logischerweise ist da deine Zeit auch massiv gefordert. Da bist du voll drin in dem Business und machst das wahrscheinlich operativ sehr, sehr stark. Das heißt, da kann ich jetzt mal den Vergleich ziehen. Ein Jahr 10 Wohnungen gleichzeitig in der Sondervermietung. Was hast du da verdient? Sehr viel weniger.
Und mehr Arbeit gehabt.
Und mehr Arbeit, okay. Also wirklich sehr viel weniger wahrscheinlich, ne? Oder? Also ja, wenn das ein paar Tausend im Monat sind.
Viel weniger, ne? Absolut. Also viel, viel weniger.
Ja. Es war ja für viele Fix and Flipper war es teilweise der einzige Ausweg, ne? Weil die Objekte angekauft hatten, wo sie echt in Schwierigkeiten gekommen wären sonst.
Das hat aber zum Beispiel das Jahr, ersten Halbjahr 24 habe ich das noch gemacht und da hat man ganz deutlich gesehen, dass der Markt schon übersättigt war. Ja, jetzt spreche ich für Wien, aber ich habe auch mit vielen, vielen anderen gesprochen. Also, ihr müsst euch vorstellen, Immobilienhandel funktioniert nicht mehr. Die Lösung ist Sondervermietung. Entweder Feriengäste oder Monteure. Jetzt steigt sukzessive das Angebot.
Ja, so, ja, ja, ja.
Ja, bei den Feriengästen ist zum Glück nachgezogen, aber bei den Monteuren, wenn man da mit Professionellen, die haben das schon gemerkt, weil die Konkurrenz ist hochgegangen. Mhm. Die haben plötzlich durch die Zinswende immer weniger Baustellen. Ja, manche wurden stehen gelassen. Ja? Manche wurden nicht begonnen. Und das heißt, sagen wir mal vorsichtig, die Nachfrage stagniert nur, dann funktioniert schon gar nicht mehr so gut wie vorher. Ne?
Ja. Okay, jetzt, ich weiß, du hast ja auch dann irgendwann einen Folgetermin. Das heißt, wir gehen jetzt mal weiter ins Jahr 2025. Was machst du dieses Jahr? Erstmal, also gleich machen wir natürlich eine Prognose für den Markt, aber erstmal du selbst. Du fängst jetzt wieder ein bisschen mit Immobilienhandel an, hast du mir erzählt, aber hauptsächlich Bestandsaufbau oder wie würdest du deine Strategie für 2025 beschreiben?
Also ich mache sehr, sehr stark jetzt auch 24 und 25 Zukäufe. Was ich gelernt habe aus den, also ich bin jetzt im 14. Jahr meines Immobilieninvestor-Daseins, wenn man so möchte, was ich sehr, sehr stark gelernt habe über all die Jahre und vor allem jetzt, ich möchte schon Immobilienkrise nennen, ist Qualität vor Quantität. Ja, gute Immobilien in guten Lagen schlagen langfristig den Markt. Ich bin ja auch einer, der immer das die Thematik nachhaltige Rendite aufs Tapet bringt. Zum Beispiel jetzt auch gerade auf Instagram ein Beispiel gezeigt, eine Wohnung, die habe ich gekauft 2013 im zweiten Bezirk, relativ teuer mit Tiefgaragenplatz, damals direkt vom Bauträger eine Neubauwohnung, weil alle sagen, oh mein Gott, das wollen wir nicht machen. Aber Top-Lage, Top-Wohnung, die habe ich um 220.000 circa gekauft damals. Der liebe Preishubble sagt, sie ist heute über 500 wert, das glaube ich nicht ganz. Aber zumindest verdoppelt, ja, also Wertsteigerung plus 100%. Und meine Miete, ich habe damals ca. 6.000 beginnend netto kalt, heute kriege ich 10.000. 1.000 pro Monat, 12.000. Ja. Mhm. Damals waren es 600 pro Monat, also 7.200. Mhm. Ich habe begonnen mit 3,6% Bruttoanfangsrendite und habe die Rendite nachhaltig steigern können auf 6%. Ja, und das verstehe ich unter einer nachhaltigen Rendite. Und dann tue ich mir natürlich schwer mit, wenn ich in Lagen investiere, ich möchte jetzt keiner genauer herausgreifen, und dann regen sich die Leute wieder auf. Letztens habe ich ganz eine böse Mail von einem Makler bekommen, weil ich da einen Ort in Südthüringen erwähnt habe. Das ist nicht so schlimm, das hat er gemeint, aber die Zahlen sagen halt was anderes. Ja? Und wenn dort die Bevölkerung um 20%, 30%, 40% in den nächsten Jahrzehnten geht, dann kann ich dort meine Rendite nicht nachhaltig halten. Ich werde froh sein, wenn ich überhaupt noch was erwirtschafte, weil Rendite ist eine Risikokennzahl. Das muss man verstehen und begreifen. Je höher die Rendite, desto höher das Risiko, dass ich sie nicht nachhaltig erwirtschaften kann.
Ja. Also hast du 2024 in A-Lagen zugekauft?
Genau, weiter in A-Lagen und da
Wohnungen.
Spezifisch in Wien, wo ich mich auskenne, und in Innsbruck. In Innsbruck ganz, warum? Du musst dir vorstellen, Innsbruck ist so ein bisschen wie Stuttgart, nur noch schlimmer. Liegt in einem Kessel drin. Das heißt, es kann nicht beliebig verbaut werden. Es kann nicht zusätzlich, es gibt keinen Platz sozusagen. Ja, natürlich gibt es immer wieder Lücken und gewisse Dinge, aber nicht so wie zum Beispiel in Wien oder in Graz. Und du musst dir vorstellen, jetzt nur als Beispiel, Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs. Hat circa 300.000 Einwohner und wenn man auf die größte Plattform geht, 3.000 Mietwohnungen im Angebot. Mhm. Innsbruck hat die Hälfte Einwohner, also die Hälfte, müsste rein mathematisch 1.500 haben, die haben 50 Wohnungen im Angebot. 50. Und basierend auf dieser Kennzahl habe ich sogar meinen Bankenvorstand, der mich finanziert, überzeugen können, dass er, obwohl er vom anderen Ende Österreichs kommt, mir in Innsbruck Wohnungen, also ich habe zum Beispiel 3 Wohnungen, habe ich letztes Jahr in Innsbruck gekauft und bin weiter, es ist halt sehr wenig auch am Markt, das muss man dazu sagen, ist ja nicht so, dass ich da reingehe wie in den Supermarkt und räume mein Einkaufswagen voll mit Objekten, da ist auch sehr wenig am Markt, ja, und dementsprechend auch teuer, also Innsbruck entwickelt sich meiner Meinung nach in Richtung München, ja? Und das sind ganz, ganz spannende Märkte und meine Strategien sind ja unterschiedlich. Wir reden ja oft darüber, wir haben ja auch bei unserem letzten Lehrausflug darüber diskutiert. Ich arbeite in Teilportfolio-Strategien. Ich habe ja auch die Endgegner-Strategie umgesetzt, wo ich es sukzessive aufgebaut habe, dass ich meinen Loan-to-Value so weit runter bekomme, dass ich es geschafft habe über gewisse Mechanismen.
Also Verschuldungsgrad, um es zu übersetzen für die Leute.
Ja, habe ich so weit runter bekommen, dass ich es geschafft habe, über gewisse Mechanismen mir über diese, das habe ich in einer GmbH, deswegen Teilportfolio-Strategie, also nicht mein gesamtes Portfolio in diese Richtung gewendet, aber mir ein bedingungsloses Grundeinkommen zu schaffen. Ja, also das war so ein bisschen die Mission, so wie es ihr auch, glaube ich, oft auch erzählt, ihr wollt jetzt euer altes Konzerngehalt quasi, und ich habe gesagt, ich will jetzt einmal, das ist so mein erster Ding, meine Herausforderung, ich will ein bedingungsloses Grundeinkommen, ja. Und das habe ich natürlich überschritten damit, aber das gibt auch so eine gewisse Sicherheit, so wie sagt man, finanzielle Gelassenheit, können aber nicht müssen. Ne? Und ich denke halt jetzt auch so eher in 10-Jahres-Kaskaden. Ich kaufe Objekte ein, mir ist wichtig, qualitativ gute Objekte, gute Lage und der Marktwert. Und das ist natürlich in der Phase, wo die nicht so stark umkämpft ist, die nicht so kompetitiv ist wie in der Niedrigzinsphase, kann man wirklich gute Einkaufsgewinne erzielen. Ne? Und das Zweite ist natürlich aufgrund der guten Lage Wertsteigerung generieren, ja, langfristig. Und der Mieter tilgt mir das Ding ab. Das heißt, die drei Elemente, Einkaufsgewinn, Wertsteigerung und Abtilgung, wenn ich das jetzt zum Beispiel so in einer Dreierkombi sehe und mir dann sage, nach 10 Jahren läuft meine Zinsbindung aus, also die Fixzinsbindung, dann sage ich, okay, eins verkaufe ich und den Gewinn, den ich erzeugt habe aus dem einen, der verhilft mir, ja, rein jetzt kalkulatorisch, dass ich die anderen beiden Objekte lastenfrei stelle. Ja. Das ist natürlich keine Aufbaustrategie, ganz, ganz klar. Das ist eher schon eine Abschöpfungsstrategie. Das ist, wenn man so will, auch eine Renten- oder Pensionsstrategie. Ja? Und ich bin auch letztens gefragt worden, ja, Paul, wie viele Einheiten und so weiter. Du weißt ja, ich bin da nicht so überzeugt von diesem Einheitenvergleichen, weil was sind 40 Einheiten in Chemnitz oder irgendwo im hintersten Südthüringen im Vergleich zu 4 Tiefgaragenstellplätzen in München? So gleich viel wert, ne? Da muss man auch immer aufpassen. Einheiten sind nicht gleich Einheiten. Also ich habe 70 Einheiten in A-Lagen, die sind wahrscheinlich so viel wert wie von 200 Einheiten von den anderen in C- bis D-Lagen. Und da muss man immer aufpassen. Und was aber noch wichtiger ist, Verschuldungsgrad, ne? Gehört das sukzessive mehr mir, eben aufgrund der Wertsteigerung. Die Leute denken immer nur in Tilgungselementen, aber die Wertsteigerung, die generiere ich ja vor allem in Anlagen und die hilft mir ja, meinen Verschuldungsgrad weiter runterzuklopfen. Ne? Und das ist ein ganz wesentliches Element und das darf man nie vernachlässigen. Und deswegen, wie gesagt, ich bin ja auch einer, der bei Immocation ganz, ganz stark für die Anlagen immer spricht. Und was ich halt damit erzeugen will, ich bin gefragt worden, auch bei kürzlich, ja, Paul, wenn du 70 hast, dann habe ich sicher noch Lagerräume und Stellplätze, weiß ich nicht, genau, nicht ganz 100 vermietete Einheiten insgesamt. Aber das heißt, 100 Wohnungen muss ja dein Ziel sein. Sage ich, ich weiß es nicht, bin jetzt 43 Jahre alt. Vielleicht sind es auch nur 40 oder 50 Wohnungen, aber dafür in 6 oder 7 Jahren 40 oder 50 abbezahlte Wohnungen haben. Was kann man Schlechteres passieren? Und das ist nämlich der wichtige Punkt, den ich auch für 2025, der wird immer stärker bei mir, je älter man wird, ich weiß nicht, wie es für dir ist, Marco, aber je älter man wird, ich gehe weg von der Mietrendite oder der Cashflow, das ist mir ja gar nicht, hin zur Zeitrendite. Ja, das heißt, Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden, Zeit natürlich auch, und das wird auch immer wichtiger, Gesundheit. Das heißt, Ernährung, körperliche Betätigung, sich bewusst auch um seinen Körper, aber nicht nur körperlich, sondern auch geistig, ja, dass man fit bleibt. Und das wird leider Gottes im fortgeschrittenen Alter immer wesentlicher. Und ich glaube, je früher man das erkennt, desto wichtiger ist es. Und deswegen, ich will nicht der Reichste am Friedhof sein, sondern ich will der Glücklichste sein. Und dementsprechend setze ich da den Fokus zukünftig hin.
Das wären traumhafte Schlussworte, Paul, aber ich muss dich natürlich noch fragen nach 2025 Prognose. Erstmal Immobilienhandel 2025 kann man machen wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich habe tatsächlich heute, wir haben es im Vorgespräch, war am Vormittag beim Anwalt Notar und habe ein Objekt gekauft, das ich wieder drehen werde. Ja. Ich suche auch, also ich habe jetzt meine Akquise wieder sehr, sehr stark auch in diese Richtung verlagert, ganz spezifisch. Ich gehe zum Beispiel, das ist vielleicht auch eine Inspiration für den einen oder anderen, ich frage immer die Leute auch bei uns in den Masterclasses, ja, wie viele Objekte besichtigt ihr pro Monat? Ja, dann von vielen kommt, ja, 1, 2, 3, manche natürlich viel mehr. Ich mache es aktuell so, ich schaue mir 60 bis 80 Wohnungen an. Das natürlich über Crawler, über verschiedenste Crawler, digital einmal. Dann geht mein Team und ich, ich schaue mir nicht alles selber an, ich schicke viel, mache entweder WhatsApp Live Video Calls oder schicke meine Assistentin hin, macht für mich Videos, erklärt mir alles auf der Tonspur und so weiter, weil es geht sich ja zeittechnisch sonst gar nicht aus. Deswegen muss man halt effizient auch arbeiten. Aber wir schauen uns so 25 bis zu 30 Wohnungen im Monat an. Ich gebe 5 bis 10 Kaufangebote ab und ich kaufe im Schnitt eine Wohnung. Das ist so meine Statistik, nur dass man sich auch einmal vorstellen muss.
Ja, ja, ja.
Leider nicht diese eine Geheimformel, wo man so macht und es ja. gibt einem die Top-Objekte um die Ohren. Das gibt es leider in den aller seltensten Fällen. Man muss halt immer, ich sage, Gesetz der großen Zahl, oben viel rein in den Trichter, damit unten was Sinnvolles rauskommt.
Ja, ja.
Und ja, was war die Frage, Marco?
Marktprognose 2025. Wo stehen die Zinsen über den Sommer, Ende des Jahres?
Ganz spannendes Thema. Also ich sage immer, der genau weiß, in welche Richtung geht, ist ein Scharlatan, weil keiner weiß es. Und auch die sogenannten Experten haben immer Gegenteiliges in der Vergangenheit prognostiziert. Wenn man jetzt auch sieht, in Deutschland sagt man ja, die Bauzinsen, also die 10-jährige Swap-Sätze sind seit Anfang Dezember wieder massiv hochgegangen. Teilweise 30%, das ist gar nicht so wenig. Wir stehen
auch, warum?
Naja, Inflationsangst geht wieder um. Das ist so ein bisschen, natürlich neuer Präsident in Amerika ist ein Thema. Trumpflation ist ein Begriff, der herumschwirrt. CO2-Steuer, allgemein Lohnrunden, Energie wird wieder teurer und. Also da geht Inflationsangst teilweise herum. Aber gibt natürlich, das sind jetzt nur einige Faktoren. Das Thema ist leider oder zum Glück nicht so trivial. Da schwingen ganz, ganz viele Faktoren mit, die wir alle wahrscheinlich gar nicht begreifen können und die dann auch manchmal unterschiedlichst wirken. Es gibt ja Protagonisten, die sagen, die Zinsen werden weiter fallen. Das sieht man auch bei den kurzfristigen Zinsen. Man sieht halt auch, dass die EZB, also ich weiß nicht, ob jemand Polymarket was sagt, Polymarket ist so quasi eine Wettplattform, eine amerikanische. Es waren die einzigen, die den Trump quasi vorausgesagt haben, als Präsident, weil man sagt ja auch so schön, das Geld, wie sagt man, das Geld lügt nicht, das Geld gewinnt immer, ja. Und da sieht man auch zum Beispiel die Wettquoten, es stehen ja diese Woche, morgen und übermorgen. Morgen ist, glaube ich, Fed und übermorgen ist EZB. Mhm. Und da sind die Quoten, dass die Fed wieder nicht anhebt, ja, dass sie gleich bleiben. Jetzt im Jänner und auch bei der nächsten Sitzung im März, glaube ich, sehr, sehr hoch. Ja, das heißt, die Fed hat jetzt schon, fängt nicht mehr, und das ist auch ein Faktor, der Markt sagt schon, okay, die Fed bleibt gleich. Das wird ja einen Grund haben, warum die gleich bleiben. Ne? Das ist einmal der eine Aspekt. EZB wird aber vorausgesagt 25 Basispunkte. Wir sehen ja auch die kurzfristigen Zinsen, also für die Bauträger, für die Immobilienhändler, ne, der variable Zins wird wieder günstiger und bewegt sich wieder in einem Bereich, dass er günstiger wird. In Deutschland war das immer ein bisschen anders. Bei uns in Österreich war immer der Variable günstiger. Deswegen haben 47% rein statistisch der Österreicher variabel finanziert. In Deutschland sind sie nur 17%. Ja. Weil da ist die klassische Finanzierung 10 Jahre fix und dann Anschluss. Das hat aber damit zu tun, dass ich in Deutschland nach wie vor nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann. Und das ist in Österreich gefallen. In Österreich schaut das Finanzierungskonstrukt ein Stück weit anders aus. Und bei uns, also geht man davon aus, dass der Variable, aktuell ist er noch teurer als der Fixzins, wieder billiger wird. Und mein Best Guess ist, dass wir uns eher auf einer Ebene befinden, wenn nicht. Und ja, und geopolitisch wissen wir alle, da brennt es an allen Ecken und Enden. Wenn da nicht was Gravierendes passiert, glaube ich, dass wir eher in dem Jahr noch so ein bisschen eine Seitwärtsbewegung mit leichter Tendenz nach unten haben. Also ich glaube nicht, dass
die Zinsen... Auf die Zinsen bezogen.
Auf die Zinsen bezogen. Ja. Ich glaube nicht, dass die Zinsen massiv günstiger werden, außer es kracht irgendwo gewaltig, dann natürlich schwupp. Ne? Also dem vorausgesetzt. Die Variablen werden billiger werden, ja, die kurzfristigen. Davon ist zumindest Europa, in Europa auszugehen. Aber man sieht schon, die nächsten 2 Fed-Sitzungen wahrscheinlich keine Senkung. Ja, und dann wird man sehen,
Der kommt ja nächste Woche raus, der Podcast. Heißt, die Leute, die das jetzt hören, die wissen schon, ob das passiert ist, ja, ob die amerikanische Wettplattform recht hatte oder nicht. Witzig als Indikator, ja.
Ja. Und ja, also es ist ganz, ganz spannend. Was ich glaube für die Märkte im Allgemeinen, ich glaube, dass es noch immer ein ganz, ganz spannendes Einkaufsfenster ist. Ja, wenn man nach wie vor weniger Konkurrenz hat, deutlich weniger Konkurrenz. Und wenn man da intelligent arbeitet, kann man wirklich noch gute Deals machen. Vor allem in Deutschland jetzt am Mehrfamilienhaussektor. Da gibt es ja erstens viel, viel mehr Angebot. Und es gibt ja noch immer Leute, die einfach verkaufen müssen. Ja. Ich will jetzt gar nicht von den ganz Großen anfangen, da gibt es ja einige prominente österreichische Namen, aber es gibt auch viele, viele kleinere und deswegen sage ich, der Markt ist hochspannend, das ist das eine. Es sind aber auch andere Effekte, die da mitschwingen. Punkt 1, die Menschen gewöhnen sich an den Zins, ja, an den höheren Zins. Das ist der andere Aspekt. Der nächste Aspekt ist, wir dürfen nicht immer nur aus der Investorenbrille denken. Österreich ist circa Eigennutzer zu Mieter, sind das Verhältnis circa 50-50. In Deutschland leben 54% zur Miete, 46% im Eigentum. Das heißt, es gibt auch Leute, die kaufen sich nur ein- oder zweimal, und das ist fast die Hälfte, eine Immobilie. Mhm. Die wissen gar nicht, wie der Zinssatz vor 3-4 Jahren war. Für die ist das im Hier und Jetzt. Die Gehälter sind auch gar nicht so schlecht. Ja? Es hat mehrere Lohnrunden gegeben. Die Gewerkschaften sind stark in Deutschland und in Österreich. Es hat ja zusätzlich die Inflation angeheizt. Das heißt, zum einen sind die Gehälter gestiegen. Zum anderen sind die Zinsen wieder leicht runtergegangen. Also leicht, teilweise schon ordentlich wieder, ja. Runtergegangen im Vergleich zur Spitze, sagen wir mal so. Und das andere, was auch noch dazu kommt, die Preise sind auch gesunken. Ja. Das heißt, für viele wird es wieder leistbar, die dann schauen, okay, kaufe ich mir jetzt was Eigenes oder nicht? Ja. Also deswegen auch wieder Fix and Flip, meiner Ansicht nach, wird wieder relevant, wenn ich sage, Zielgruppe sind Eigennutzer. Das sollte sich jetzt 2025 zumindest wieder mehr tun. Ja. Also da mag es sicher nicht so, wie teilweise die Zeitungen schreiben, die Trendwende und die neuen Hochs werden wieder ausgerufen. Das glaube ich für 25 noch nicht. Aber was halt auch mit reinspielt, das darf man auch nie vergessen, es wird immer weniger gebaut und wir werden immer mehr Menschen, vor allem in den Ballungszentren. Ja. Also in Wien wird zumindest erzählt, dass bis 2030, das ist ja auch bald in 5 Jahren, Wien um die Größe von Klagenfurt wachsen soll, das sind 100.000 Menschen. Das sind aber eher, das ist halt aber auch, muss man dazu sagen, eher Klientel, das eher in ein Mietverhältnis geht. Ne? Das heißt, wenn ich mir jetzt Immobilien kaufen kann zur Vermietung, ja, wenn ich finanzierbar bin, wenn ich Eigenkapital habe, ja, dann ist es meiner Meinung nach, und da bleibe ich dabei, die Dekade des Bestandes und wird sich langfristig auf alle Fälle auszahlen. Weil Immobilien, und das ist mein abschließender Satz, Immobilien zahlen sich nur langfristig. Natürlich beim Immobilienhandel kurzfristig, keine Frage, aber Buy and Hold ist ein Long Game, wie wir so schön sagen. Und vor allem auch in A-Lagen, Wertsteigerung, Tilgung über den Mieter, nutzt intelligent den Leverage-Effekt aus, nicht overleveragen, Qualität vor Quantität und entscheidet euch selber, vermiete ich lieber an möblierten Studenten oder an Experts, mache ich Flüchtlingsvermietung, mache ich das, das muss immer jeder selber entscheiden, aber macht ein Stück weit das, was euch auch Spaß macht, weil am Tagesende, wenn man sich nur quält und das nur Probleme vor sich her schiebt, dann macht das keine Freude, sondern ich sage auch immer, die Zeit hält alle Cashflow-Runden. Immobilien zahlen sich langfristig allemal aus.
Sehr schön, Paul. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und die Prognosen. Bin gespannt, wo es hingeht. Und wir machen bestimmt dann zu gegebener Zeit wieder ein Update, wenn wir wissen, wo wir stehen.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung, Marco. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Blinks dabei und ich hoffe, dass das auch den einen oder die andere inspiriert.
Absolut. Paul, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Danke, ciao.